Wir haben uns ja schon gestern Abend getroffen. Es geht um Gott, um den Vater, um den Sohn, um den Heiligen Geist an diesem Wochenende. Gestern waren natürlich nicht alle da, das kann ich gut verstehen. Ich will mich noch einmal kurz vorstellen. Ich heiße Johannes Kober, ich komme aus Bogenhofen, bin ein richtiger Österreicher, man hört es auch an meiner Sprache. Ich bin in Wien groß geworden, meine Eltern waren damals schon Adventisten, wie ich geboren wurde. Ich habe in Wien auch die Schule besucht, habe dann Theologie studiert, habe einige Jahre als Prediger gearbeitet und dann wurde ich gebeten, nach Bogenhofen zu kommen. Dort bin ich verantwortlich für die Bibliothek, die wir haben. Ich unterrichte auch am theologischen Seminar und bin auch immer wieder in den Gemeinden am Wochenende unterwegs. Darf ich einmal fragen, wer von euch war noch nie in Bogenhofen? Darf ich die Hände sehen? Oh, da zeigen ja die allermeisten auf. Ja. Ich weiß, es ist ein weiter Weg. Ja. Ich habe gestern auch 3,5 Stunden gebraucht, um hierher zu kommen. Aber wir haben zum Beispiel im Sommer auch immer sehr interessante Veranstaltungen. Ich möchte euch da kurz 2 nennen und ein kleines bisschen Werbung machen. Im Juli, Mitte Juli, wird es ein Wochenende geben zu einem Ellen White Symposium. Da werden viele Leute vom Ellen White Estate aus Amerika kommen, von der Generalkonferenz. Der Plan ist, dass das auf der ganzen Welt immer wieder an verschiedenen Orten stattfindet. Es hat erst einmal in den USA stattgefunden. Und das nächste Mal wird es im Juli in Bogenhofen sein, für ein verlängertes Wochenende. Es sind sehr spannende Themen. Gleich anschließend wird es 2 Wochen Kurzbibelschule geben. Wer sich dafür interessiert, ich habe draußen mir erlaubt, ein paar von diesen Flyern hinzulegen. Ihr könnt euch da selbst informieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht im Sommer in Bogenhofen wieder sehen könnten. Ich bin zwar Österreicher, aber von meiner Mutter her habe ich auch einige Verwandte hier in der Umgebung zum Teil gehabt, weil sie schon verstorben sind. Ich habe eine Tante in Reutlingen gehabt, ich habe eine Tante in Pforzheim gehabt, ich habe eine Tante hier wenige Kilometer entfernt in Oberboingen gehabt, ja. Und habe also irgendwo eine kleine Beziehung zu eurer Gegend durch meine Verwandtschaft. Wir wollen jetzt einsteigen in das Thema, mit dem wir gestern schon begonnen haben. Ich habe da PowerPoint-Folien. Und jeder von euch kann genau das, was ich da heute noch am Vormittag und Nachmittag zeigen werde und auch gestern gezeigt habe, bekommen. Ihr seid also nicht unter Druck, ihr braucht nicht alles mitschreiben, das wird manchmal zu schnell gehen. Ihr könnt es dann alles noch einmal in Ruhe nachlesen, wenn ihr das wollt. Wir haben gestern über Jesus gesprochen und Hinweise aus dem Neuen Testament gefunden, die davon sprechen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Wir haben gesehen, er wird angebetet. Wir haben gesehen, er wird als der Schöpfer bezeichnet. Wir haben gesehen, dass er Sünden vergibt. Wir haben gesehen, dass es einige Passagen gibt, wo ausdrücklich drinnen steht, dass er Gott ist oder gleich ist wie Gott, Gott ident ist. Und heute wollen wir wieder einsteigen mit Jesus und über seine Präexistenz nachdenken. Was heißt denn das? Wir brauchen eine Definition. Unter der Präexistenz Jesu Christi verstehen wir seine personenhafte Existenz vor der Fleischwerdung. Das heißt, Jesus gibt es nicht erst ab Bethlehem und dem Stall, sondern Jesus hat natürlich schon vorher existiert. Ich nenne euch da 2 Beispiele, 2 Texte. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 15, wenn ich hier Texte an die Wand projiziere, verwende ich normalerweise die Elberfelder Bibel. Da sagt Johannes der Täufer, über den wir in der Sabbatschule heute ja auch gesprochen haben, Johannes zeugt von ihm, von Jesus, und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Johannes der Täufer und Jesus waren ja verwandt miteinander. Wer war denn älter? Johannes der Täufer war älter. Warum wissen wir das? In Lukas Kapitel 1 wird die Geburtsgeschichte von Johannes erzählt. Zacharias, Elisabeth sind alte Leute und bekommen, wieder erwarten, noch einen Sohn, den Johannes. Und dort können wir zwischen den Zeilen, weil dort Angaben drinnen stehen, herauslesen, dass Jesus offensichtlich ein halbes Jahr jünger war. Und jetzt kommt dann diese Aussage von Johannes dem Täufer, der sagt, Jesus, der nach mir kommt, also später geboren ist, ein halbes Jahr, er ist eigentlich schon früher gewesen als ich. Mit anderen Worten, selbst Johannes der Täufer hat eine Idee davon, dass Jesus Christus nicht erst in Bethlehem existiert hat, sondern schon viel früher. Ein zweiter Text von Petrus. Er sagt hier zur Erlösung, sondern wir sind mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken erlöst. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten, das heißt jetzt zum Zeitpunkt des Neuen Testaments, geoffenbart worden um euretwillen. Wir haben uns gestern Kolosser 1 angesehen. Da steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ist natürlich auch ein Hinweis, dass Jesus als der Schöpfer natürlich nicht erst mit Bethlehem in Existenz kommt, sondern schon immer da war. Die anderen Sachen haben wir gestern schon gesehen. Kolosser 2, Vers 9, da sagt Paulus, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Oder Philipper Kapitel 2, den Text haben wir auch heute in der Sabbatschule kurz gestreift. Da sagt Paulus, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, also krampfhaft daran festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Auch hier steht sehr deutlich, Jesus war schon früher Gott im Himmel, bevor er hier als Mensch auf die Erde gekommen ist. Einer der spannendsten Texte ist Johannes Kapitel 1. Und ein paar Gedanken zu diesem Abschnitt machen. Und ich werde das jetzt so ein bisschen einpacken, auch in eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Vor einiger Zeit ist ein Buchevangelist in Österreich zu mir gekommen und hat mir gesagt, er hatte ein nettes Ehepaar von den Zeugen Jehova kennengelernt. Und sie haben sich da vereinbart, einen Abend zu treffen und sie wollen über Jesus und die Frage, ob er Gott ist, gemeinsam nachdenken. Und dieser Zeuge Jehova hat eine Familie, Frau und Kinder, hat ein kleines Einfamilienhaus. Der ist aber noch nicht sehr lange dort dabei, aber er hat einen Bruder, der schon seit 20 Jahren Zeuge Jehova ist. Und der Hausbesitzer hat also den Vorschlag gemacht an unseren Buchevangelisten, er holt sich auch noch seinen Bruder zu Hilfe, der die Bibel schon viel länger kennt als er, und er, der Buchevangelist, wenn er möchte, kann auch jemanden mitnehmen. Und so hat er mich gefragt und wir sind gemeinsam dorthin gefahren. Wir sind dann um einen großen Tisch gesessen und dieser langjährige Zeuge Jehova stellt uns Adventisten dann da gleich die Frage, naja, wir haben ja das Thema vereinbart, ist Jesus Gott? Und die Zeugen Jehovas sehen das nicht so. Und welche Beweise habt ihr denn aus der Bibel dafür, dass Jesus Gott sein soll? Dann habe ich gesagt, fangen wir doch mit Johannes Kapitel 1 an. Was steht hier in den ersten Versen? Wir kennen die ja sehr gut. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Und weiter hinten in Vers 14 wird dann ganz deutlich, wer dieses Wort ist. Da steht dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ich persönlich ein ganz klarer Textabschnitt, der für mich eindeutig beweist, dass Jesus vorher Gott war und dann als Mensch hier auf die Erde gekommen ist. Er wurde Fleisch. Aha, jetzt haben wir einen kurzen Aussetzer, es ist wieder da, das wird gut. Naja, ich weiß natürlich, wie die Zeugen Jehova in dieser Frage argumentieren. Und dieser langjährige Zeuge Jehova hatte seinen Sohn mit, der war so, schätze ich, 12 Jahre alt. Und Vater und Sohn wechseln so einen Blick und der Vater sagt mehr oder weniger durch diesen Blick, Sohn, jetzt kannst du das erklären. Ja? Und der mit geschwellter Brust erklärte mir, naja, ich weiß ja nicht, ob Sie Griechisch können, aber hier steht im Griechischen Grundtext vor dem Wort Gott kein Artikel. Daher ist das hier falsch übersetzt. Und in Ihrer Bibel, Sie haben ja eine eigene Bibel, da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Natürlich, ich kenne die Argumentation, die Sie haben, war also nicht überrascht. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, ich kann schon auch ein bisschen Griechisch. Ich unterrichte Griechisch in Bogenhofen. Ja. Habe ein griechisches Neues Testament aus der Tasche gezogen und auf den Tisch gelegt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ach, wirklich? Da steht kein Artikel? Ja, und was soll denn das jetzt bedeuten? Ja. Im Deutschen haben wir 3 Möglichkeiten. Wir können einen bestimmten Artikel setzen für eine Sache, der, die, das. Wir können einen unbestimmten Artikel setzen, nicht der Mann, sondern ein Mann, im Sinne von irgendein Mann. Ja. Und manchmal ist es auch sinnvoll, gar keinen Artikel zu setzen. Im Griechischen gibt es den unbestimmten Artikel nicht. Und wenn der bestimmte Artikel nicht dasteht, ist es möglich und manchmal sogar notwendig, ein hinzuzusetzen. Mit anderen Worten, das, was die Zeugen Jehova hier machen, sie übersetzen und das Wort war ein Gott, das ist von der Grammatik her denkbar. Es macht hier nicht wirklich Sinn, aber es ist möglich. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das wirklich so ist und hier der Artikel im Griechischen fehlt, dann müssen wir uns fragen, was das bedeutet und wie Johannes dann im weiteren Verlauf von Kapitel 1 arbeitet. Dann habe ich gesagt, okay, dann lesen wir doch ein Stückchen weiter im Vers 12 einmal. Und interessanterweise, auch dort steht im Griechischen kein Artikel vor Gott. So viele ihn aber aufnahmen, denen Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dann, naja, wenn ihr jetzt in eurer Bibelübersetzung im Vers 1 das Wort ein vor Gott einfügt, müsstet ihr konsequenterweise das im Vers 12 ja auch machen. Aber das machen sie nicht in ihrer Bibel. Bei Vers 1 sagen sie, naja, Jesus war ein wichtiges, göttliches Wesen, aber nicht Gott im eigentlichen Sinn. Dann habe ich gesagt, dann müsste man das hier auch machen. Oder Vers 13, der nächste Vers. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Da müsste auch stehen, aus einem Gott geboren sind. Und dann kommt noch der Vers 18. Da steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Und es steht im Griechischen wieder kein Artikel. Gut, Wir sind da in dieser Runde gesessen und diese lieben Leute von den Zeugen Jehovas sind unsicher geworden. Das haben sie wahrscheinlich nicht erlebt, dass ihnen da jemand etwas mehr noch über diese Frage des Artikels sagt. Und dann habe ich gesagt, es gibt aber noch einen spannenden Text im Johannesevangelium, im Kapitel 20, Vers 28, wo tatsächlich der Artikel vor dem Wort Gott dasteht. Das ist die Geschichte der Auferstehung. Thomas war bei der ersten Erscheinung Jesu nicht dabei, beim zweiten Mal eine Woche später schon. Und Thomas sagt dann und antwortete und sprach zu ihm, zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Wenn ich das so lese, mein Herr und mein Gott, das sehe ich im Deutschen keinen Artikel. Ja? Ich habe hier auch den griechischen Text. Ja? Schauen wir mal dahin. Da steht ho kyrios mu kai ho. Das ist nur so ein kleines O mit oben noch so einem kleinen Häkchen. Theos mu. Dieses drittletzte Wort schaut aus wie ein deutsches O und ist auch ein O im Griechischen. Ja? Das ist der Artikel. Im Griechischen steht vor Gott hier definitiv der Artikel und zusätzlich das Personalpronomen, das hier im Sinne eines Possessivpronomens verwendet wird. Wir im Deutschen, wir müssen uns entscheiden. Wir setzen entweder einen Artikel oder ein Possessivpronomen. Aber beides geht nicht. Das funktioniert im Deutschen nicht, aber im Griechischen sehr wohl. Und für mich ist also hier ganz klar, dass Thomas ihm sagt zu Jesus, du bist erstens mein Herr und zweitens mein Gott, inklusive Artikel im griechischen Grundtext. Ja, wie wir da zusammengesessen sind in dieser Runde, hat dann dieser lang eingesessene Zeuge Jehova gemerkt, dass dieses Argumentieren von ihrer Seite zu Johannes 1 bei uns nicht recht funktioniert. Und immer, wenn sie so ein Erlebnis machen, dann wechseln sie schnell das Thema. Und dann sagt doch dieser Zeuge Jehova, gehen wir zu einem ganz anderen Text. Gehen wir zu Johannes Kapitel 8. Habe ich gesagt, super, da wollte ich auch hin. Schauen wir also zu Johannes Kapitel 8. Nach einem langen Gespräch zwischen Jesus und seinen Zeitgenossen kommen dann diese Verse 56 und bis 59. Jesus sagt hier, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Also die Zeitgenossen Jesu hören hier eine Art Gotteslästerung heraus. Drum greifen sie zu den Steinen und wollen Jesus steinigen, aber natürlich, Jesus bleibt hier unbehelligt und geht davon. Aber schauen wir uns da noch einmal diesen Satz an. Ehe Abraham war, bin ich. Ist das von der deutschen Grammatik her logisch und sinnvoll, so einen Satz zu bilden? Eigentlich nicht. Ja? Normalerweise müssten wir sagen, ehe Abraham war, war ich schon früher. Ja? Also ich kann nicht mit Präsens fortsetzen in so einem Satz. Das geht eigentlich nicht. Offensichtlich möchte Jesus hier etwas Besonderes zum Ausdruck bringen. Schauen wir uns das noch einmal ein bisschen genauer an. Ja? Ehe Abraham war, bin ich. Ich bin, sagt hier Jesus. Das passt eigentlich zum war im ersten Satzteil nicht. Ja? Ich kann dann nicht mit einer Gegenwartsform, mit Präsens weiterführen. Im Griechischen steht dort Ego Emi. Das ist eigentlich ich bin. Ego heißt ich. Warum stört das die Zeitgenossen von Jesus so? Dass er hier sagt, ehe Abraham war, bin ich. Ja, erstens sagen sie, der Abraham hat ja rund 2000 Jahre früher gelebt, das geht sich zeitlich nicht aus, das ist also von der Logik her nicht möglich. Aber ich glaube, dass sie sich mehr an diesem Ich bin stören. Warum? Ihr kennt sicher die Geschichte, Mose ist in der Wüste, weidet 40 Jahre lang die Schafe und dann erscheint ihm Gott im brennenden Dornbusch. Und wie stellt sich Gott dem Mose vor? Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ich gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das Alte Testament ist natürlich auf Hebräisch geschrieben, aber das wurde dann auch ins Griechische übersetzt und da steht genau diese gleiche Formulierung. Mit anderen Worten, die Juden aus diesem Halbsatz bin ich hervor, dass Jesus hier eigentlich göttlich hebt. Übrigens, gerade im Johannesevangelium macht das Jesus ja öfters. Er spricht immer wieder, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, die Wahrheit, das Leben und so weiter. Wir kennen diese Worte. Jesus sagt hier, besonders im Johannesevangelium, immer wieder, ich bin. Und offensichtlich spielt er damit auf das Alte Testament an und sagt, ich bin der Gleiche, der im Alten Testament Gott ist. Ja? Gut. Wir sitzen da zusammen, ja, in diesem Kreis. Und dann stelle ich so in die Frage, die Runde, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wenn Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich, haben seine Zeitgenossen offensichtlich verstanden, dass Jesus Christus irgendwann früher schon mit diesem Abraham zusammengetroffen ist. Gibt es da irgendwelche Hinweise im Alten Testament, dass dem so sein könnte? Und dann habe ich gesagt, schauen wir zum Alten Testament. Blättern wir zu 1. Mose Kapitel 18. Und dann haben wir das gelesen. Und der Herr erschien ihm, dem Abraham, bei den Terebinden, das sind so eichenartige Bäume von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er hob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. In unseren deutschen Bibeln steht das Wort Herr so merkwürdig in Großbuchstaben. Warum eigentlich? Ja? Im Alten Testament steht dort eigentlich dieser Gottesname Jahwe. Ich habe das da auch in Klammern dazu gesetzt. Das schließt man von rechts nach links, da hat man also eine andere Leserichtung. Das kleine Zeichen, das ist ein J-H-W-H, J-H-W-H. Die Zeugen Jehovas sprechen immer vom Tetragramm. Tetragramm heißt vier Buchstaben. Und genau diese hebräischen vier Buchstaben stehen hier. Ja? Und nachdem Juden damals zur Zeit des Neuen Testaments aus Respekt vor dem heiligen Namen Gottes, immer wenn im Alten Testament, im Hebräischen, dieses Tetragramm vorkommt, J-H-W-H, dann haben sie das nicht als Jahwe oder Jehova gelesen, sondern haben das ersetzt und haben Herr gelesen. In den 10 Geboten steht ja, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und das haben sie hier versucht, so auch umzusetzen. Gut. Meine erste Frage an unsere lieben Freunde da von den Zeugen Jehovas war dann, naja, was haben wir da vorher gelesen in Johannes Kapitel 1? Niemand hat je Gott gesehen. Tja, und jetzt erschien dem Abraham hier der Herr. Das ist also schon merkwürdig. Die Zeugen Jehovas haben dann sofort geantwortet, naja, die haben Gott nicht wirklich gesehen. Habe ich gesagt, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Wenn ich diese Geschichte weiterlese, dann wird ja für diese drei Personen sogar gekocht. Die essen gemeinsam. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Abraham und die Sarah dann nicht den Herrn und diese zwei Begleiter gesehen haben. Das wäre sehr merkwürdig. Überspringen wir ein paar Verse. Vers 16 und 17. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja? Der Abraham sagt, wenn 50 Gläubige dort in den Städten sind, und dann sagt er, naja, 40, ja? 30, und Abraham handelt runter bis auf 10. Das heißt, er spricht hier mit, wem spricht er? Steht wieder dort mit dem Herrn. Überspringen wir wieder ein paar Verse, kommen wir zu Kapitel 19. Vers 1, und da steht, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor vor Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Also spätestens jetzt wissen wir, welche drei Personen das waren, die zu Abraham kommen. Das eine ist der Herr, sagt der Bibeltext ganz klar und deutlich, und die anderen zwei sind offensichtlich zwei Engel, die ihn begleiten. Ja? Wir kennen die Geschichte, sie überreden dann Lot und seine Familie, die Stadt zu verlassen, und dann kommt das tragische Ende. Kapitel 19, Vers 24. Da ließ der Herr, wieder Großbuchstaben, auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Wenn ihr diesen Vers 24 in einer Lutherbibel lest und auch in anderen Bibeln, dann kommt dort Gott, der Herr, nur ein einziges Mal vor. Aber in der Elberfelder Bibel kommt hier, und das entspricht auch dem hebräischen Grundtext, merkwürdigerweise der Herr zweimal vor. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. In der Zeugen Jehova Bibel steht da zweimal Jehova drinnen. Und dann habe ich dieser Runde die Frage gestellt, wie sollen wir denn den Text jetzt verstehen? Da gibt es plötzlich zwei Figuren, die als Herr bezeichnet werden. Nicht nur in meiner Elberfelder Bibel, sondern auch in Ihrer Zeugen Jehova Bibel. Wie erklären Sie sich das, habe ich Sie gefragt. Und Sie haben dann sofort eine Gegenfrage gestellt und haben gesagt, ja, wie erklären Sie das? Habe ich gesagt, naja, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das schon versuchen zu erklären. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie mit meiner Erklärung dann glücklich sein werden. Ja? Gut, dann habe ich es erklärt. Ich habe gesagt, offensichtlich, dieser erste Herr, der im Text hier erwähnt wird, das ist der Herr von Kapitel 18, der gerade vorher noch mit Abraham diskutiert hatte. 50 oder 40 oder vielleicht doch nur 10. Ja? Der ist hier auf der Erde. Dieser Herr ist auch im Kapitel 19 noch hier auf der Erde und blickt hinauf in den Himmel zum anderen Herrn. Und der Herr oben im Himmel, schickt dann Feuer und Schwefel hier hinunter auf die Erde. Für mich ist dieser Herr oben im Himmel offensichtlich Gott Vater. Wer ist dann dieser andere Herr, der hier unten auf der Erde ist? Das ist der springende Punkt. Und dann habe ich gesagt, mit Johannes 8 im Hinterkopf gibt es für mich keine andere Erklärung, als zu sagen, dieser Herr, der dem Abraham zuerst am Eingang des Zeltes begegnet, dann mit ihm über die Frage von Sodom und Gomorra diskutiert und der dann eben auch den ausdrücklichen Befehl zum Fallen von schwebendem Feuer gibt, das muss offensichtlich Jesus Christus sein. Haben sie den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein. Habe ich gesagt, habt ihr eine bessere Erklärung als die, die ich jetzt vorgetragen habe? Haben sie auch keine gehabt. Dann haben sie gesagt, naja, das ist aber nur ein einziger Text in der Bibel, wo das passiert. Und der liebe Freund, der Buchevangelist, hat gesagt, naja, im Sacharja, da gibt es auch noch einen Text, wo zumindest in der Elberfelder Bibel, die sehr wörtlich und genau hier übersetzt, zweimal zwei unterschiedliche Herren vorkommen. Gut, wir haben da 2 Stunden circa am Abend diskutiert gehabt und wir haben sehr freundschaftlich miteinander gesprochen, das war also in keinster Weise ein Streitgespräch und zum Schluss war dann die Frage, naja, wir haben jetzt diesen einen Aspekt diskutiert, wäre es nicht möglich, dass wir uns an einem anderen Abend wieder treffen? Und interessanterweise hat dann dieser Bruder des Hausherrn, der schon sehr lange bei den Zeugen Jehovas war, sofort abgewunken und hat gemeint, ja, ich glaube nicht, dass wir uns noch einmal treffen werden. Mein guter Freund, der Buchevangelist und ich, wir sind gemeinsam mit dem Auto dorthin gefahren und sind dann auch gemeinsam wieder nach Hause gefahren. Er war dann ein bisschen geknickt. Ja. Er hat diese Familie des Hausbesitzers kennengelernt und es waren so nette und freundliche Leute und er hatte gehofft, dass wir hier ein biblisches Gespräch auf Zukunft weiterführen können. Aber das ist offensichtlich nicht gelungen. Ich habe dann für mich auch darüber nachgedacht und habe mir die Frage gestellt, was ist da jetzt eigentlich schiefgelaufen? Warum ist es uns nicht gelungen, hier einen längerfristigen Kontakt aufzubauen? Offensichtlich haben wir diese Zeugen Jehovas argumentativ besiegt, aber nicht für unsere Überzeugung gewonnen. Und ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Ja? Unsere Argumente waren gut, damit hatten sie wahrscheinlich nicht gerechnet, aber wir haben sie nicht wirklich für diese Sichtweise gewinnen können. Wenn ihr mit Zeugen Jehovas zu tun habt, dann ist es manchmal eine einmalige Begegnung, wo ihr davon ausgehen müsst, dass ihr diese Leute nie wieder trefft, irgendwo bei einer U-Bahn in einer Stadt oder so. Oder es sind Nachbarn oder Bekannte, wo es möglich ist, einen längerfristigen Kontakt aufzubauen. Nur so, über eine Freundschaft und eine Beziehung wird es möglich sein, sie auch von Dingen, die aus der Bibel anders zu sehen sind, als sie es sehen, zu überzeugen. Gut, für mich ist also Johannes Kapitel 1 ein ganz, ganz deutlicher Hinweis dafür, dass Jesus eine Präexistenz hat. Jesus war schon immer Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Gehen wir dieser Frage, wer hier dieser Herr im Alten Testament ist, noch ein bisschen nach. Ich werde euch jetzt ein paar Bibeltexte aus dem Alten Testament vorstellen, die im Neuen Testament zitiert werden. Ja? Und wo im Alten Testament Herr steht, aber die Erfüllung im Neuen Testament sich dann offensichtlich auf Jesus Christus bezieht. Wir waren ja heute bei Johannes dem Täufer in der Sabbatschule. Wie schaut es wirklich aus im Alten Testament? Jesaja 40. Lesen wir hier einmal diesen Abschnitt. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Berge erniedrigt. Böckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige der Weg bereitet werden. Da steht im hebräischen Text wieder dieses Tetragramm JHWH für Jahwe. Und im Neuen Testament, wie erfüllt sich dieser Text? Johannes Kapitel 1. Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Wer ist also dieser Herr aus Jesaja Kapitel 40? Eindeutig Jesus Christus. Also nicht Ehe Abraham, sondern wir haben hier auch andere Texte, wo eine Gleichsetzung stattfindet. Ein anderes Beispiel, noch einmal Jesaja, Kapitel 30, Vers 10. Das ist der Lieblingstext von den Zeugen Jesu, auf den berufen sie sich, das ist ihre Daseinsberechtigung. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Und darum nennen sich Zeugen Jehovas nach diesem Bibeltext Jesaja 43, Vers 10. Ich kann mich erinnern, schon etliche Jahre her, damals habe ich noch in Wien gewohnt. Ich habe da eine kleine Wohnung gehabt, bevor ich Theologie studiert habe. Plötzlich klopft es am späten Nachmittag an meine Wohnungstür und es stehen zwei Zeugen Jehova vor der Tür. Und ich war da sehr in Eile, weil ich wieder weg musste. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber ist auch nicht wichtig. Und habe sie also nicht hereingebeten, sonst hätte ich mit ihnen länger diskutiert. Und sie haben mir gesagt, sie sind Zeugen Jehovas, weil Jesaja 43, Vers 10 sie dazu macht. Dann habe ich gesagt, ja, das steht im Alten Testament. Ich bin im Neuen Testament unterwegs. Und was sagt Jesus im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Ja? Also ich habe gesagt, okay, ihr seid Zeugen Jehova, aber das Neue Testament fordert mich heraus, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein. Für mich ist das ja kein Widerspruch, weil der Herr des Alten Testaments offensichtlich Jesus Christus ist. Sie waren zwar nicht mit meiner Antwort einverstanden, aber ich kann das verstehen. Noch einmal ein weiterer Text. Jesaja 45. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt werden. Wo wird dieser Text im Neuen Testament zitiert? Philipper Kapitel 2. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlische und der irdische und der unterirdische, und jede Zunge bekenne. Jedes Knie, jede Zunge. Das kommt aus dem Jesaja-Text. Und was soll laut Jesaja bekannt werden? Der Herr ist Gerechtigkeit, also Jahwe ist Gerechtigkeit. Und im Neuen Testament wird bekannt, Jesus ist der Messias. Ja? Wir könnten hier noch weitere Texte anschauen. 2. Mose 20, die 10 Gebote. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Wer ist denn dieser Herr? Kolosser 1, da waren wir schon heute. Ja? Denn in ihm ist alles, denn in ihm, da ist Jesus gemeint natürlich, in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare und so weiter und so fort. Ja? Es gibt also, meine Liste ist noch lange nicht vollständig, die ich euch heute hier präsentiere, viele Abschnitte im Alten Testament, wo Herr steht in unseren Bibeln, in Großbuchstaben, wo im Grundtext, im Hebräischen, das Wort JHWH, Jahwe steht. Und diese Texte werden im Neuen Testament auf Jesus bezogen. Was heißt das jetzt für mich? Ich muss also aufpassen, wenn ich im Alten Testament lese. Wenn ich dort lese, der Herr hat irgendetwas gesagt oder getan, dann kann das nicht nur der Vater im Himmel sein, sondern das kann auch Jesus Christus sein. Natürlich gibt es da auch Stellen, wo es vielleicht nicht ganz klar wird, ist jetzt der Vater gemeint oder ist vielleicht der Sohn, Jesus Christus, gemeint. Manchmal ist es jetzt auch nicht von Bedeutung, das fein säuberlich auseinanderzuhalten. Aber grundsätzlich, denke ich, zeigt das, dass der Gott des Alten Testaments im Grunde Jesus Christus ist. Übrigens, diese Idee ist nicht von mir, ja? Das sieht schon Ellen White so. Ja? Gut, fassen wir das noch einmal für heute Vormittag ein bisschen zusammen. Im Neuen Testament wird Jesus regelmäßig Herr genannt. Im Griechischen, ihr seht das dort, steht Kyrios. Ich habe das dann auch noch einmal in unseren Buchstaben dazu geschrieben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube an die 200 Mal wird Jesus Herr Kyrios im Neuen Testament genannt. So ein Faktum. Selbst in den Evangelien, aber auch bei Paulus, überall. Ja. Also immer wieder steht dort, und der Herr sagte, und es ist klar, dass das der Herr Jesus ist, der sagte. Jetzt kommt noch eine zweite Überlegung dazu. In der, da steht jetzt ein LXX, das ist die römische Zahl für 70. Das ist die sogenannte Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Das Hebräische war damals zur Zeit des Neuen Testaments nur eine Sprache, die die Juden und nicht einmal alle Juden wirklich verstanden haben. Aber Griechisch war damals die Weltsprache. Und so wurde das Alte Testament auf Hebräisch, ein paar Abschnitte sind auch auf Aramäisch, ins Griechische übersetzt. Das ist schon vor Christus passiert. Das ist also schon in vorchristlicher Zeit gewesen. Und in der Septuaginta, das ist diese Abkürzung LXX in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da steht für diesen Gottesnamen JHWH immer das Wort, das griechische Wort Kyrios. Jetzt überlegen wir mal, was bedeutet denn das? Stellt euch vor, so ein Heide wird Christ. Hat so ein Heide Hebräisch können oder Aramäisch? Definitiv nein. Pilatus zum Beispiel, der lebt 10 Jahre dort unten in Palästina, hat sich geweigert, Hebräisch und Aramäisch zu lernen. Ja? Wie liest denn so ein Heide das Alte Testament, wenn er nicht Hebräisch und Aramäisch kann? Naja, er nimmt die griechische Übersetzung, dieses Septuaginta zur Hand. Und da liest er immer, und der Herr sprach, und der Herr hat das gemacht, und der Herr hat das gesagt. Und dann liest er etwas von den Evangelien oder von Paulus. Und da steht auch immer, der Herr, der Herr, der Herr. Welche Schlussfolgerung muss denn so ein Heidenchrist dann ziehen? Der Herr Jesus im Neuen Testament ist der Herr und im Alten Testament spricht es auch immer vom Herrn. Das muss natürlich die gleiche Figur sein. Stimmt das, diese Überlegung? Ja, ich sage, das stimmt. Das ist durchaus richtig überlegt. Hätten also die neutestamentlichen Schreiber das nicht so gemeint, dann hätten sie sich im Neuen Testament anders ausdrücken müssen. Nachdem sie Jesus immer und ohne Probleme und ohne Zögern Herr nennen, ist also klar, dass die neutestamentlichen Schreiber, die Apostel, die Jünger, alle, die hier zum Neuen Testament etwas beigetragen haben, sehr wohl auch diese Gleichsetzung, so wie ich sie heute hier versuche zu zeigen, gesehen haben. Jesus Christus, der Herr, ist der Gott auch im Alten Testament. Griechisch sprechende Christen mussten also ganz automatisch folgern, dass dieser Kyrios in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die gleiche Person ist wie im Neuen Testament. Hätten die Neutestamente eingestuft, hätten sie sich anders ausdrücken müssen. Aber so haben sie die Gleichsetzung des alttestamentlichen Gottes mit Jesus gehend gefördert. Zu Recht, sie sind inspirierte Schreiber. Ja? Gut, für heute Vormittag zeige ich euch nur noch eine letzte Folie. Von göttlichen Attributen oder göttlichen Aktivitäten und hat so in drei Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammengefasst. Interessanterweise, die Bibel spricht davon, dass der Vater ewig ist, dass der Sohn ewig ist und auch vom Heiligen Geist heißt es, dass er ewig ist. Von allen dreien wird gesagt, dass sie bei der Schöpfung beteiligt sind. 1. Mose 1, Vers 2, da steht gleich im zweiten Text der Bibel, der Heilige Geist, der Geist Gottes, schwebte über dem Wasser. Und ein paar Verse später sagt Gott, lasset uns, das ist eine Mehrzahl und nicht eine einzige Figur, lasset uns den Menschen machen. Interessanterweise, für alle drei trifft zu, dass sie allmächtig sind. Alle merkt Ewigkeit, Acht, Allwissenheit, das sind definitiv göttliche Attribute. Ich kann immer nur an einem Ort sein. Und Jesus als Mensch hat auch darauf verzichtet, überall gleichzeitig zu sein. Aber Gott kann überall sein. Liebe als Kennzeichen für Vater, vom Sohn und auch vom Heiligen Geist, die Frucht des Geistes. Interessanterweise, auch dieser Punkt Anbetung passt. Der Vater wird angebetet, der Sohn wird angebetet und Johannes 4, das ist das Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin, auch dort heißt es, wir müssen im Geist beten oder zum Geist beten. Und für heute Vormittag möchte ich hier abschließen. Was können wir also jetzt festhalten? Jesus Christus begegnet uns natürlich am deutlichsten in den vier Evangelien. Da ist er Mensch, das ist für uns verstehbar, das können wir irgendwie mit unserem beschränkten Verstand am ehesten fassen. Wenn Jesus, ich habe das gestern schon gesagt, müde ist und während des Sturms auf dem Boot hier einschläft, dann ist das menschlich. Wenn er Hunger hat, dann ist das menschlich. Wenn er weint, bei der Geschichte von Lazarus wird das erwähnt, dann ist das ein menschlicher Zug. Ganz am Ende hat er Angst davor zu sterben und er sagt, wenn es möglich ist, soll doch dieser Kelch an mir vorübergehen. Auch das ist ein menschlicher Zug. Ja? Also, wir sehen hier, Jesus in den Evangelien ist Mensch und darum können wir das gut verstehen. Aber das ist nur ein Teil der Gesamtwahrheit. Wenn ich das, was wir uns heute Vormittag überlegt haben, mit ins Kalkül ziehe, dann komme ich drauf, Jesus begegnete uns nicht erst in Matthäus Kapitel 1 mit der Geburtsgeschichte, sondern Jesus ist eigentlich schon im Alten Testament in der Form des Herrn in Großbuchstaben geschrieben in unseren Bibeln immer wieder präsent. Mit anderen Worten, wer ist die Hauptfigur der Bibel? Definitiv Jesus Christus. Wir haben uns heute Vormittag und auch gestern am Abend schon über Jesus Christus Gedanken gemacht. Möchte ich euch einladen für heute Nachmittag. Da kommen wir zur Rolle des Heiligen Geistes. Und beim Heiligen Geist ist manches nicht ganz so klar und so deutlich. Aber auch da wollen wir uns einige interessante Bibeltexte anschauen. Zur Frage der Dreieinigkeit, zur Frage, welche Rolle und Funktion hat Jesus Christus, beziehungsweise auch der Heilige Geist, gab es auch in der Adventgeschichte von den Anfängen, von der Miller-Bewegung angefangen, Diskussionen in der Adventgemeinde. Und auch da möchte ich euch am Nachmittag dann noch ein paar Informationen weitergeben, sodass wir sehen, was da los war, was da damals passiert ist, welche Überlegungen da waren und wie die Adventgemeinde zu der Sicht der Dinge über die Dreieinigkeit gekommen ist, so wie die Adventgemeinde das auch heute glaubt. Ja? Also wenn es euch möglich ist, freue ich mich, wenn wir uns auch am Nachmittag noch sehen. Für heute Vormittag bitte ich euch einfach, nehmt diesen Gedanken mit. Jesus Christus ist der Mittelpunkt des Neuen Testaments, aber er ist auch der Mittelpunkt des Alten Testaments. Beides fügt sich harmonisch ineinander, das passt zusammen. Das ist die gleiche Botschaft. Gott ist Liebe und Gott errettet uns. Amen.